Guten Morgen, HDH. Schön, euch alle zu sehen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc. Und wie die Jessie vorhin schon angekündigt hat, darf ich heute an Pfingsten für uns predigen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Pfingstmorgen, Herr, und dass wir feiern dürfen, dass du vor 2000 Jahren uns deinen Geist gegeben hast, Herr. Und dass er nicht gegangen ist, sondern dass er bis heute auf deiner Gemeinde ist, Herr. Und dass wir heute, so wie vor 2000 Jahren, zusammenkommen können als deine Gemeinde und gemeinsam feiern dürfen, Herr. Ich bitte dich, wirke du auch heute Morgen, sprich du zu uns durch dein Wort, Herr. Ich bitte dich, benutz mich, um zu sagen, was du sagen möchtest, Herr. Benutz dein Wort, um uns zu verändern, um unsere Leben zu verändern, um was zu bewirken, was jetzt noch nicht da ist, Herr. Lass du uns Neues erleben mit dir, Herr. Amen. Wir sind gerade, wie ihr sehen könnt, in der Predigtreihe U-Turn, Umkehr zum Leben. Und da beschäftigen wir uns jetzt mit den sogenannten kleinen Propheten, ja, die so am Ende des Alten Testaments stehen, klein deshalb, weil es recht kurze Bücher sind. Und vor zwei Wochen haben wir gehört, wie uns Hosea, der Prophet Hosea, zur Umkehr aufruft von Götzen, also von Dingen in unserem Leben, die uns wichtiger sind als Gott. Und letzte Woche haben wir von Amos gehört und da ging es um die Umkehr von einem Verantwortungslosen hin zu einem verantwortungsvollen Umgang miteinander. Und heute an Pfingsten wollen wir schauen, was uns der Prophet, der in der Bibel zwischen Hosea und Amos, von denen wir schon gehört haben, platziert ist, nämlich Joel, was er uns zuruft. Und ich glaube, er fordert dich heute Morgen auf, er ruft dich heute Morgen auf und sagt, kehr um und komme in die Gemeinschaft. Kehr um und sei Teil der Familie. Und ich glaube das, weil wir lesen in der Bibel, dass du dazu berufen bist, in enger Beziehung mit anderen zu leben. Du bist dazu berufen, anderen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Du bist dazu berufen, Teil einer Familie zu sein, die für dich da ist. Du bist dazu berufen, Teil der Braut Christi zu sein und sie vollkommen zu machen. Du bist dazu berufen, zu einem Leib zu gehören, der ohne dich unvollständig ist. Wir haben heute schon gehört, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass der Heilige Geist vor 2000 Jahren auf die Gemeinde der Gläubigen ausgegossen wurde. Und wer das nachlesen möchte, vielleicht heute Mittag, ihr könnt es lesen in Apostelgeschichte 2. Und das Faszinierende ist, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes schon 450 oder mehr als 450 Jahre vorher von Propheten Joel, von dem wir hören werden, vorhergesagt wurde. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dieses Kapitel 2, werdet ihr auch sehen, dass Petrus, der an diesem Pfingsttag predigt, dass er auch darauf Bezug nimmt und sagt, das ist heute, was passiert ist, was vor 450 Jahren vorausgekündigt wurde. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und dazu lesen wir Joel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist nicht, was Joel hier sagt, sondern das ist, was er von Gott weitergibt. Das ist, was Gott verheißt. Joel war ein Prophet, habe ich schon gesagt. Er hat im Südreich gewirkt. Wir hatten da die letzten Male, wenn ihr euch erinnert, immer diese Slide, was geschehen ist. Wir hatten das Königreich Israel, das aufgeteilt wurde. Der erste Crash in Nordreich und Südreich. Und im Gegensatz zu Hosea und Amos, die im Nordreich in Israel oder Ephraim gewirkt haben und dort zur Umkehr aufgerufen haben, hat Joel das Gleiche im Südreich, in Juda getan. Und wenn wir ihn einordnen wollen, zeitlich ist das relativ schwierig, weil wir keine genauen Angaben haben. Also er ist irgendwann zwischen dem Crash hier und irgendwo hier, also irgendwo grob da, ist aber auch gar nicht so wichtig. Weil im Unterschied zu Amos und Hosea, von denen wir sehr genau wissen, wann sie gewirkt haben, ruft er nicht zu der Umkehr von einer speziellen Sünde auf, wie Götzendienst oder sozialer Ungerechtigkeit, sondern er ruft zu einer allgemeinen Umkehr des Volkes auf. Sein Hauptthema ist die Erinnerung an den Tag des Herrn, was wir hier auch gelesen haben, dass der bevorsteht, und er ruft auf und sagt, ihr müsst zu Jahwe, ihr müsst zu eurem Gott umkehren. Und dazu ruft er die ganzen Gläubigen des Volk Israel, ruft er dazu auf. Und ich habe vor kurzem selbst erleben dürfen, wenn wir von Umkehr sprechen, warum Umkehr so wichtig ist. Und zwar am 1. Mai hatten wir als Leiterteam entschieden, ein paar kennen die Story, der Stefan freut sich schon, das ist gut, hatten wir entschieden, einen Tag einfach als Leiterteam hier von Haus des Herrn zusammen zu verbringen, nicht um zu planen, zu organisieren, sondern einfach um Gemeinschaft zu haben, um Zeit miteinander zu verbringen, um gute Zeit zu haben, uns besser kennenzulernen. Wir haben zusammen gefrühstückt oder gebruncht und es war sehr ausgiebig und wir wollten danach noch spazieren gehen. Und waren eh schon ein bisschen, glaube ich, später losgekommen, als wir eigentlich wollten. Wir wollten auf den Weißen Stein nach Schriesheim und haben uns in die Autos gesetzt. Anderle mit seiner Familie, die sind vorausgefahren. Und bei uns, bei meiner Familie, saßen eben noch Silke, Priska und Stefan mit drin. Da hat sich unser Siebensitzer mal gelohnt. Yes! Und wir sind hinterhergefahren, wollten Kolonne fahren. Ich wusste auch so ungefähr, wie man da hinkommt. Habe aber trotzdem mal das Navi eingeschalten, einfach zur Sicherheit, falls wir uns verlieren. Wir haben uns natürlich verloren, war eine rote Ampel und ich musste stehen bleiben. Und dann sind wir irgendwann an die Kreuzung gekommen und das Navi hat gesagt, geradeaus. Und meine Erinnerung hat gesagt, eigentlich muss ich hier abbiegen. Eigentlich ist das falsch, aber das war eine neue Straße und da war ein neuer Tunnel. Und ich dachte, wenn Google Maps das sagt, das wird schon der richtige Weg sein. Naja, wir sind dem gefolgt und die war auch von der Ankunftszeit, hat alles gepasst. Wir sind gefahren, hinten Wilhelmsfeld, so auf der anderen Seite des Berges hoch, wie ich eigentlich gedacht hätte, und kamen irgendwann an einen Parkplatz. Und da gab es dann nach dem Parkplatz so zwei Waldwege und auf den einen sollten wir laut dem Navi fahren. Auf dem anderen nebendran stand, nicht hinfahren, nur Forstwirtschaft. Bei unserem stand kein Schild. Ja, wir haben uns alle schon so ein bisschen gedacht, das ist mehr ein Waldwanderweg, aber da ist kein Schild. Also ist nicht verboten. Das heißt, da stand zwar 2 Kilometer noch bis zum Weißen Stein, aber halt als Wanderweg. Und wir gedacht, naja, komm, 2 Kilometer, wir fahren da schnell hin. Bevor wir jetzt umkehren und diesen ganzen Weg zurückfahren, bis an die Stelle, wo wir falsch abgebogen sind, um wieder auf den richtigen Weg zu gehen. Ihr könnt euch vorstellen, wo das geendet ist. Wir sind da hingekommen, haben auch den Parkplatz gesehen, haben gedacht, yes, wir sind da, es hat alles geklappt. Und dann war da eine Schranke. Ich dachte, kein Problem, ich mache kurz die Schranke hoch, wir fahren durch, alles gut. Die Schranke war natürlich abgeschlossen. Das heißt, wir kamen nicht auf diesen Parkplatz, wo wir hin wollten. Dann waren wir so schlau, naja, jetzt sind wir schon ganz nah an dem richtigen Weg, jetzt fahren wir einfach ein Stück noch weiter und dann können wir bestimmt irgendwann rüber auf den richtigen Weg fahren und auf den Parkplatz. Da kam auch ein Übergang zum richtigen Weg, aber da war auch wieder eine Schranke. Und naja, dann haben wir uns entschieden, jetzt können wir umkehren, den ganzen Waldweg zurückfahren, wo überall Wanderer waren, die ziemlich genervt waren, weil da irgendwelche 7 Deppen in ihrem Auto gefahren sind und sie ständig so an die Böschung ranquetschen mussten, um unser Auto vorbeizulassen. Also ich am Schwitzen, ziemlich genervt nicht, aber innerlich gestresst, diesem Wissen, ich bin hier auf dem falschen Weg und wenn jetzt ein Förster kommt, dann kriegen wir auch noch Anschiss und was weiß ich. Naja, wir haben uns entschieden, gut, jetzt sind wir schon so weit gefahren, jetzt kehren wir nicht mehr um, wir fahren weiter. Und wir sind gefahren und gefahren und an dem Punkt kommt glücklicherweise Gottes Gnade ins Spiel. Wir sind nicht umgekehrt, aber wir sind aus dem Wald rausgefahren und da war eine Schranke, aber die war offen. Das Problem war, als wir aus dem Wald rauskamen, durch Gottes Gnade an dieser offenen Schranke und wir wieder eine richtige erlaubte Straße hatten, waren wir weiter weg von unserem Ziel, als wir waren, als wir von zu Hause losgefahren sind. Das heißt, wir sind einmal um den Berg rumgefahren, über den Berg drüber, durch den Wald, auf der anderen Seite raus. Und dann waren wir in Ziegelhausen, falls es jemand kennt. Und dann durften wir wieder ganz zurückfahren nach Schriesheim um den Berg hoch. Um es kurz zu machen, das Problem mit unserem Nicht-Umkehren war, dass wir das Ziel nicht erreichen konnten. Es war unmöglich. Wir konnten nicht auf den richtigen Weg irgendwann abbiegen, sondern wir hätten zurückfahren müssen und eigentlich schon an dem ersten Punkt, wo wir es gemerkt haben. Und es wäre eine kleine Verspätung gewesen. Und durch unser Nicht-Umkehren haben wir das Ziel vollkommen verloren und mussten irgendwann dann durch einen Riesenumkehr eigentlich wieder auf den richtigen Weg gehen, um da hochzukommen. Und deshalb ist Umkehr so wichtig, auch für uns als Christen, weil wir ein Ziel haben, nämlich bei Gott zu sein und dieses Ziel nur erreichen können, wenn wir umkehren. Und das Coole ist, das ist auch in meiner Geschichte drin, das Ganze ist nur möglich durch eine Sache, und zwar durch Gottes Gnade. Wir lesen in Joel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und das ist der Punkt, wenn wir von Umkehr sprechen, der Umkehr überhaupt möglich macht. Dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist und dass er von großer Güte ist. Also Joel ruft auf zu Umkehr. Er sagt uns, wie Umkehr möglich ist, aber das ist noch nicht alles, sondern jetzt kommt eigentlich der Hauptpunkt, den er macht. Und zwar in Joel 3, Vers 1 verheißt uns Gott etwas, wenn wir umkehren. Da sagt er, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und was ist das Besondere an dieser Verheißung, die wir hier lesen? Was bedeutet das für uns? Zu der Zeit, als Joel das aufgeschrieben hat, im Alten Testament, bevor Jesus auf die Erde kam, um für uns zu sterben, und bevor der Geist Gottes dann ausgegossen wurde, was hier verheißen hat, war der Geist Gottes eben nur auf einigen wenigen Menschen aus Gottes Volk. Auf Königen, Priestern, Propheten. Kurzzeitweise vielleicht auch mal auf dem einen oder anderen Krieger oder auf dem einen oder anderen Künstler, wenn er die Stiftshütte bauen sollte. Aber hauptsächlich eben auf den Königen, Priestern, Propheten. Und die waren die Mittler zwischen Gott und seinem Volk, dem Volk Israel. Durch die Sünde, die das Volk hatte, war dieser direkte Zugang zu Gott nicht möglich. Ja, und als Zeichen dafür hing in der Stiftshütte und im Tempel ein Vorhang vor dem Allerheiligsten. Dem Ort, wo Gottes Gegenwart so dicht und so nah war, dass der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte, wenn er sich und das Volk von seiner Sünde und von der Schuld gereinigt hatte und Gott begegnen konnte. Und das Geniale ist, als Jesus Christus gestorben ist für deine und für meine Schuld, da ist dieser Vorhang zerrissen. Das lesen wir in der Bibel. Und dadurch, dass der Heilige Geist eben an Pfingsten, was hier verheißen wird, was wir heute feiern, auf die Gläubigen ausgegossen wurde, ist dieser Zugang, dieser unmittelbare Zugang zu Gott möglich geworden. Das heißt, jeder Gläubige, jeder, der Jesus Christus nachfolgt, kann nun Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du umkehrst zu ihm hin, dann ist dir versprochen, dann empfängst du den Heiligen Geist. Das ist, was wir hier lesen. Über alle, über jede Altersstufe, über jede soziale Stufe hinweg. Du musst nichts bringen, du musst nichts leisten, sondern an Jesus Christus glauben und du empfängst den Heiligen Geist. Und was er macht, ist dir den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Du kannst von Gott hören. Er kann zu dir sprechen. Vielleicht sitzt du gerade hier und du kennst dich mit dem Heiligen Geist nicht so aus. Du fragst dich, Heiliger Geist, das habe ich schon mal gehört, das ist so im Glaubensbekenntnis auch irgendwie mit drin. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Oder ja, was macht denn der Heilige Geist? Wozu denn das Ganze? Ich kann euch das nicht allumfassend erklären. Und ich merke auch gerade, dass mein Vergleich ein bisschen schwierig wird, weil die ganzen Jalousien unten sind. Aber wir tun jetzt mal so, ihr schaut alle mal aus dem Fenster raus. Ist ein bisschen schwierig, aber man kann es so ein bisschen erkennen. Wer von euch kann den Baum sehen? Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Oder irgendein Ast oder irgendein kleines Blatt oder irgendwas da draußen, was an dem Baum ist. Wenn ihr irgendwas davon sehen könnt. Nächste Frage. Wer von euch, machen wir es hypothetisch, wer von euch kann den Wind sehen? Ja, da hinten können ein paar den Wind sehen. Das sind richtig krasse Typen, weil ich würde behaupten, keiner von euch kann den Wind sehen. Niemand kann den Wind sehen. Unmöglich, den Wind zu sehen. Der Wind ist farblos, formlos. Niemand kann den Wind sehen. Aber was ihr, glaube ich, alle sehen könnt, ich weiß nicht, ob im Moment, aber ihr quasi sehen könnt, sind die Auswirkungen des Windes. Nämlich, wenn der Wind die Blätter, die Äste oder den Baum bewegt. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn nicht sehen, er ist nicht sichtbar, er ist nicht wie Jesus, der auf der Erde gewandelt ist und wir ihn sehen konnten. Aber was wir sehen, sind die Auswirkungen in unserem Leben. Und das wollen wir heute Morgen uns zusammen anschauen. Was sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben? Ich glaube, die erste Auswirkung oder das Erste, was der Heilige Geist dir schenkt, sogar noch bevor du umgekehrt bist, ist Erkenntnis. Weil das ist, was du brauchst, um überhaupt umkehren zu können. Der Heilige Geist ermöglicht es dir, umzukehren, indem er dir Erkenntnis schenkt, dass du auf dem falschen Weg bist. Weil wenn du nicht erkennst, dass du auf dem falschen Weg bist, hast du ja gar keinen Grund, umzukehren. Und so ging es mir diese Woche, genauer gesagt gestern. Ich habe die Woche die Predigt vorbereitet und ich wusste relativ früh schon, in welche Richtung ich gehen will, was meine Hauptpunkte oder Aussagen sein sollte. Und ich habe mir die so aufgeschrieben, notiert als Stichpunkte. Und ich habe weitergemacht in der Vorbereitung der Predigt und es kamen mehr Ideen dazu und ich habe die irgendwie vorne dran gesetzt und habe gedacht, ah, das würde doch passen und das hat mich alles total begeistert und es wurde immer mehr. Und ich habe angefangen, die dann auszuformulieren und ich habe gemerkt, irgendwie, es ist nicht rund, es passt nicht, das ist nicht richtig, irgendwas stimmt nicht. Und habe dann da ein bisschen ausgeschmückt und da gefeilt und da was gekürzt und da ein bisschen was gemacht und habe irgendwie so rumgedoktert an dem ganzen Ding. Und dann war es gestern irgendwann 16.30 Uhr und ich habe gemerkt, um 20 Uhr spielt Bayern. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber es passt nicht. Und auch da, Gottes Gnade, hat mich demütig gemacht, Anderle anzurufen und zu sagen, hast du Zeit? Jetzt, um über die Predigt zu sprechen. Und er hatte glücklicherweise Zeit. Und ich bin zu ihm hin rübergelaufen und wir haben drüber gesprochen. Und er hat gesagt, ja, deine Punkte sind gut. Ich glaube auch, das ist was der Text sagt. Aber der Weg dahin, der führt dich gar nicht dahin. Das ist irgendwie das Problem. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, nämlich umzukehren. Und wieder von vorne anzufangen, fast. Und das Bayern-Spiel sausen zu lassen. Aber auf jeden Fall, mein Problem war eben diese Erkenntnis. Ich saß da und habe gedacht, wenn ich da noch ein bisschen feile und da noch ein bisschen feile, da war das Problem, dass der ganze Weg, den ich gegangen bin, falsch war und ich zurückgehen musste, um wieder an den Anfang zu kommen. Und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben macht, uns falsche Wege aufzuzeigen. Ich sage jetzt nicht, dass Anderle der Heilige Geist ist, nicht falsch verstehen, aber es soll als Illustration, weil ihn können wir sehen, er kann der Heilige Geist gar nicht sein. Aber ich möchte dich ermutigen, sei bereit, dich vom Heiligen Geist überführen zu lassen, wo du in deinem Leben umkehren musst. Auch wenn du Jesus Christus schon nachfolgst, auch wenn du sagst, ich bin schon seit 20 Jahren gläubig, sei bereit, dich von ihm führen zu lassen und sagen zu lassen und dir aufzeigen zu lassen, wo er möchte, dass du umkehrst. Weil er ist der Einzige, der es ermöglichen kann. Du kannst aus dir selbst heraus nicht das erkennen. Und es führt uns auch schon unserem zweiten Punkt, nämlich, dass er uns nicht nur erkennen lässt, was falsch läuft, sondern dass er uns auch befähigt. Der Heilige Geist befähigt dich, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Er befähigt dich, wenn du den richtigen Weg eingeschlagen hast, auch auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er befähigt dich, Sünde in deinem Leben zu widerstehen, auch wenn es vielleicht manchmal ein harter Kampf ist. Er bringt in deinem Leben die Frucht des Geistes hervor. Friede, Freude, Liebe, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Geduld, Selbstbeherrschung. Er befähigt dich, ein Leben zu leben mit deinen Mitmenschen durch diese Frucht, das vor Gott wohlgefällig ist und das so geplant ist von Gott, auf diesem Weg, den Gott für dich gedacht hat, zu bleiben. Und wir lesen an anderer Stelle, dass er der Geist der Wahrheit ist, der dir zeigt, was richtig und was falsch ist. Der, wenn du Entscheidungen treffen musst, ist er derjenige, der dich dazu befähigt, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Also der Heilige Geist schenkt dir die Erkenntnis, dass du umkehren musst. Er befähigt dich, umzukehren und auf diesem richtigen Track zu bleiben und nicht davon abzukommen. Und drittens, der Heilige Geist schenkt dir Gemeinschaft oder wirkt, dass du in Gemeinschaft lebst. Durch den Heiligen Geist, das haben wir heute schon gehört, wirst du in die Gemeinde eingefügt. Du wirst rausgenommen aus der Isolation. Du bist kein einzelner Gläubiger, sondern du bist Teil einer Familie. Ich glaube, es ist genau der Punkt, dass Ausgießung des Heiligen Geistes und Geburtsstunde der Gemeinde zusammenfallen, weil das der Punkt ist, der Heilige Geist ist derjenige, der uns zusammenfügt. Und das macht, denke ich, gerade in unserer Gesellschaft, die so individualistisch ist, wo jeder nach sich guckt, wo es darum geht, dass ich mein Leben so gut wie möglich lebe und so erfolgreich wie möglich und meine Bedürfnisse stille. Und vielleicht, wenn ich eine Familie habe, dann gucke ich, dass es meiner Familie besonders geht und ich gucke nach ihren Bedürfnissen, nach dieser kleinen Familie. Aber ich glaube, wir kennen das gar nicht mehr und können uns nicht mehr vorstellen, wie es vielleicht auch in der damaligen Zeit noch normal war, dass eine Gesellschaft zusammenlebt, dass sie aufeinander Acht gibt, nicht nur für mich selbst, nicht nur für meine kleinste Familie, sondern als große Familie, als Gemeinschaft. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du umkehrst zu ihm, dann wirst du Teil seiner Familie. Dann bist du eben nicht allein, so wie Jesse gesagt hat, in Freud und auch in Leid. Und das finde ich genial, das finde ich eine Sache, die ich liebe, wenn jemand zu uns, wir haben den Glaubensgrundkurs bei uns zu Hause, wenn Leute kommen, die vielleicht aus anderen Gemeinden kommen und die sagen, hey, ich folge Jesus Christus und sie haben den Heiligen Geist, dann ist da eine Verbindung zwischen uns. Wenn jemand neu in unsere Hausgruppe kommt, den ich sonst überhaupt nicht kenne, aber er folgt Jesus Christus nach und ich weiß, er hat den Heiligen Geist, dann gehört er zu meiner Familie und wir begrüßen uns nicht mit dem Brüderkuss, aber wir begrüßen uns mit Umarmung und derjenige gehört zum Teil dieser Familie dazu und es ist eine Verbindung. Oder wenn ich auf eine Konferenz fahre, ein paar hundert Kilometer weit weg zu irgendeiner Gemeinde und man kommt hinein und man merkt, ich bin hier nicht fremd, sondern es sind so viele, die zu meiner Familie gehören. Und das ist was mich begeistert, dass wir eben nicht alleine sind. Wer Lust hat, kann sich nochmal eine Predigt von vor ein paar Wochen anhören, nicht alleine, sondern gemeinsam. Da ging es auch genau um diesen Punkt. Wir Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Das lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Und so wie Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, so sind wir geschaffen für Gemeinschaft. Und wir lesen auch in der Bibel, dass das Problem ist, dass die Sünde, die uns am Leben ist, dass sie Gemeinschaft zerstört. Zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Dass dadurch Beziehungen kaputt gehen und dass dadurch Isolation entsteht. Und ich glaube, das ist, was wir in unserer Welt tagtäglich sehen. Beziehungen gehen kaputt, Menschen sind alleine. Aber wenn du umkehrst, wenn du Jesus Christus nachfolgst und er dein Herr, dein Erlöser und dein größter Schatz ist, wenn du dann von ihm den Heiligen Geist bekommst, dann bist du Teil einer Gemeinschaft. Dann bist du Teil einer Familie. Und das Krasse ist, nicht nur einer Familie hier, nicht nur einer Familie in Mannheim, sondern einer weltweiten Familie. Die Gemeinde, zu der du dann dazugehörst, wird in der Bibel als die Braut Jesu bezeichnet, für die er sein Leben hingab am Kreuz. Sein Tod war der Brautpreis, den er bezahlt hat für die Gemeinde. Wir können sagen, für Jesus Christus gibt es nichts Wichtigeres als die Gemeinde, seine Braut. So wie für einen Bräutigam. Was ist das Wichtigste in Vorfreude auf die Hochzeit? Das ist die Braut. Und wenn du Jesus liebst, dann liebst du auch seine Braut, seine Gemeinde. Wenn er dir wichtig ist und sein Geist in dir lebt, dann ist dir auch die Gemeinde wichtig. Du bist Teil dieser Braut. Und deine Aufgabe ist es auch, durch den Heiligen Geist diese Braut mit vorzubereiten auf den Tag des Hochzeitsfestes. Diesen Tag, von dem wir in Joel gehört haben, der Tag des Herrn, der kommen wird. Der Tag, der für uns ist, an dem Jesus Christus wiederkommt und dieses Hochzeitsfest gefeiert wird. Nämlich, dass er seine Braut, dass er uns mit sich verherrlichen wird und wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Und diese Braut soll vorbereitet werden, damit sie makellos ist und schön für unseren Herrn Jesus Christus. Für diesen Tag, an dem sie verherrlicht werden wird. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Aber ich glaube, dass es Gott nicht um dich oder mich als Einzelne geht, sondern es geht um dich und um mich als Teil dieser Braut. Ja, ohne dich wäre sie nicht vollständig, ohne dich wäre sie nicht makellos. Du bist wichtig, aber als Teil von etwas Größerem. Der Heilige Geist wirkt in dir oder schenkt dir Gemeinschaft. Er fügt dich ein in diese Familie, in diese Braut, wo du ein wichtiger Teil bist, wo du eine Aufgabe drin hast. Aber auch wenn du schon länger gläubig bist, vielleicht bist du an einem Punkt, dass du, vielleicht hörst du gerade online die MP3 und bist gar nicht hier, wo du dich irgendwie von Gemeinde distanziert hast, vielleicht aufgrund von Verletzungen oder Enttäuschungen, dann möchte ich dir zusprechen, der Heilige Geist befähigt dich auch, umzukehren, zurück in die Gemeinschaft, die du verloren hast. Wenn du vielleicht denkst, du brauchst das Ganze nicht mehr, du brauchst keine Gemeinde mehr, dann möchte ich dich herausfordern, kehre um und komm zurück in die Gemeinschaft. Kehr um und sei Teil dieser Familie, in die du hineingeboren bist. Du brauchst sie. Und sie braucht dich. Und wenn du gerade vielleicht nicht die Zeit findest, um im Gottesdienst oder in Hausgruppen oder sonst irgendwelche gemeinschaftlichen Treffen dabei zu sein, vielleicht weil du gerade das Gefühl hast, du musst mehr nach dir gucken, du musst gucken, dass du deine Zeit gebacken kriegst, du hast so viele Termine und es fällt hinten runter, dann möchte ich dich herausfordern, kehr um und komm zurück in Gemeinschaft. Kehr um und sei Teil der Familie. Und achte deinen Nächsten höher als dich selbst. Achte die Bedürfnisse deines Nächsten höher als dich selbst. Und ich kann es nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, dass man Zeit für sich braucht. Und ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube und ich bin fest überzeugt, dass Gott es belohnen wird und dich segnen wird. Und dass es für dich ein Segen ist, in dieser Gemeinschaft zu sein und da gedient zu bekommen und sie zu erleben. Auch wenn es manchmal eine Hürde ist, die du überschreiten musst. Ich möchte dich herausfordern, kehr um und sei Teil der Familie. Und es führt uns noch zu unserem letzten und vierten Punkt, nämlich, dass der Heilige Geist uns Begabungen schenkt. Der Heilige Geist begabt dich, um deinen Geschwistern zu dienen. Ich glaube, das ist, was wir in Joel 3, Vers 1 auch lesen. Wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, dann steht da, und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Jetzt sind es ganz abgefahrene Worte, Weissagen, irgendwelche prophetischen Träume haben, Visionen sehen. Aber ich glaube, worum es hier ein Stück weit geht, ist, wenn wir uns anschauen, wofür sind denn Weissagungen, wofür sind denn Träume, wofür sind Visionen? Und ich bin überzeugt, so wie Propheten damals im Volk Israel Prophetien nicht für sich selbst hatten, sondern für das Volk, für die Gemeinde Israel, so sind auch Weissagungen, Träume, Visionen und alle anderen Begabungen, die der Heilige Geist uns schenkt, Geschenke, die wir nicht für uns haben, sondern für die anderen. Geschenke, die wir füreinander haben. Und das ist, was wir auch in 1. Korinther 12, Vers 7 lesen. Das ist hier falsch, sorry, ich lese es euch einfach vor. In 1. Korinther 12, Vers 7 steht, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes, es geht in diesem Zusammenhang um die Gaben, um die Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt. Bei jedem zeigt sich dieses Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Paulus ist hier sehr explizit. Immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Und in Vers 31 vom selben Kapitel sagt er, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Das ist, wo wir uns bemühen sollen, nicht um Dinge für unser Leben zu verbessern, sondern Dinge, die der Gemeinde, Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Du bist berufen und vom Heiligen Geist dazu begabt, anderen zu dienen. Und es sind nicht nur, was wir gerade hatten, Weissagungen, Träume, Visionen. Es gibt auch die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe der Lehre, die Gabe der Ermutigung, die Gabe der Prophetie, die Gabe der praktischen Hilfe. Jede Gabe, die du von Gott bekommen hast, sollst du dazu verwenden, um anderen, um der Gemeinde damit zu dienen. Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du nicht die Kraft hast, um anderen zu dienen. Und dich deshalb vielleicht eher so zurückziehst aus der Gemeinde, aus deiner Hausgruppe. Dann möchte ich dir wirklich zurufen, kehr um und komm zurück in die Gemeinschaft. Kehr um und sei Teil dieser Familie. Und vertrau darauf, dass der Heilige Geist, der in dir lebt, das ist, was dir zugesagt und verheißen ist, der Heilige Geist lebt in dir und er wird dir die Kraft schenken, die du brauchst, um anderen zu dienen. Er begabt dich, er befähigt dich dafür, das zu tun. Und wenn du es vielleicht gerade nur jeden dritten Gottesdienst schaffst oder nur zu jeder dritten Hausgruppe, weil dir immer Dinge dazwischen kommen, dann möchte ich dich auch herausfordern, kehr um und komm zurück in die Gemeinschaft. Kehr um und sei Teil der Familie und frag dich, ob die Gemeinde Gottes für dich die Priorität hat, die sie für Jesus hat. Wir feiern heute an Pfingsten, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Und dass wir diese Auswirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben sehen und erleben dürfen. Wir feiern, dass er uns Erkenntnis zur Umkehr geschenkt hat. Wir feiern, dass er uns befähigt, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wir feiern, dass er uns Gemeinschaft geschenkt hat und uns in eine Familie eingefügt hat. Wir feiern, dass er uns begabt hat, damit wir einander dienen können. Und ich möchte dich heute nochmal wirklich herausfordern, den Heiligen Geist offen und ehrlich zu fragen, wo er möchte, dass du umkehrst. Und dann möchte ich dich nochmal ermutigen, kehre um und sei Teil der Familie. Kehre um und komm zurück in diese Gemeinschaft. Denn du bist dazu berufen, in enger Beziehung mit anderen zu leben. Du bist dazu berufen, anderen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Du bist dazu berufen, Teil einer Familie zu sein. Du bist dazu berufen, zu einem Leib zu gehören, der ohne dich unvollständig ist. Du bist dazu berufen, Teil der Braut Christi zu sein und sie vollkommen zu machen. Vater, ich danke dir für Pfingsten, Herr. Und dass du uns deinen Geist geschenkt hast und dass er in uns wirkt und dass wir diese Auswirkung sehen dürfen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du jedem von uns Erkenntnis schenken möchtest, wo wir auf falschen Wegen sind, damit wir umkehren können, Herr, und hin zu dir kommen können, damit wir deinen Heiligen Geist wirklich empfangen können und ein Leben leben können, das dir gefällt und auf dem richtigen Weg zu bleiben, damit wir eines Tages an diesem Tag, wo wir nicht wissen, wann er kommen wird, aber wenn du wiederkommst, dass wir zu dir gehören und dass wir in Ewigkeit mit dir leben werden. So wie wir es gelesen haben in Joel, jeder, der deinen Namen anruft, wird gerettet werden, Herr. Und wir brauchen es, gerettet zu werden, Herr. Ich danke, dass du das wirkst durch deinen Heiligen Geist, diese Erkenntnis, diese Befähigung, dass du uns mit reinnimmst in eine Gemeinschaft und wir diesen Weg nicht alleine gehen, sondern als Teil einer Familie, die uns in guten und in schlechten Zeiten zur Seite steht. Und ich danke dir, dass du uns begabst, einander zu lieben, einander zu dienen, füreinander da zu sein, uns zu ermutigen und wirklich diesen Weg uns gegenseitig zu stützen und zu halten, auch wenn er schwierig sein mag, Herr. Ich danke dir für diese Gemeinde, für diese Braut, die du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, lass sie uns lieben und lass sie uns ehren, so wie du sie liebst und ehrst, dass du dein Leben dafür hingegeben hast, Herr. Zeig uns, welche Priorität du gesetzt hast, dass du Mensch wurdest und alles aufgegeben hast für uns als deine Gemeinde. Und lass uns jeden Einzelnen erkennen, wie wichtig es dir ist, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sind und dass wir die Rolle einnehmen und den Platz einnehmen, den du für uns bestimmt hast, Herr. Hilf uns umzukehren, wo wir auf der falschen Richtung sind, weil ohne diese Umkehr werden wir das Ziel nicht erreichen, Herr. Und so bitte ich für jeden heute Morgen, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, lass uns hören, wo wir umkehren sollen und dieses Ziel erreichen, das du uns vor Augen gehalten hast, die Ewigkeit mit dir. Amen.